Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Heute haben wir mal jemanden im Podcast, der vom anderen Seite des Zauns kommt, und zwar aus der öffentlichen Sicherheit, und zwar den Herrn Lutz. Hallo, Herr Lutz.
Hallo, guten Tag, Herr Zitzmann.
Ja, stellen Sie sich auch den Hörern bitte mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Reinhold Lutz. Ich komme aus dem Herzen von Baden-Württemberg, Oberschwaben, etwa 50 Kilometer vom Bodensee weg. Dort bin ich aufgewachsen, dort bin ich sozialisiert und dort bin ich auch zur Polizei gegangen. Dazu aber später noch mehr. Ich bin 62 Jahre alt und wohne im Kreis Biberach, und das ist eine tolle Ecke, um dort zu leben. Die nächste IHK, wo ich auch unter Vertrag bin bei der Prüfung im Sachkundebereich, ist die IHK Bodensee-Oberschwaben. Die ist in Weingarten im Kreis Ravensburg angesiedelt, etwa 25 Kilometer.
Genau, da haben wir uns auch kennengelernt, darüber der Kontakt. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, Sie sind also nicht der in Anführungszeichen private Sicherheits verbunden, sondern eben dem öffentlichen Bereich, Polizei. Wie sind Sie denn zur Polizei gekommen?
Also mein Interesse war schon bereits in der Schulzeit, zur Polizei zu gehen als Berufswunsch, weil ich einige Bekannte hatte, die natürlich jetzt längst schon pensioniert sind, so wie ich es zwischenzeitlich auch. Und das hat mich inspiriert. Und ich bin direkt nach der Schule zur Polizei und habe dort die Ausbildung eigentlich von der Pike an gemacht. Ich habe die Ausbildung gemacht im mittleren Dienst. Und nach einer gewissen Bewährungsphase gab es damals die Möglichkeit, den Aufstieg zu probieren. Das heißt, die Zulassung für das Studium, die habe ich dann geschafft und habe dann das Studium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg mit Sitz in Villingen-Schwenningen mit dem Staatsexamen Diplom Verwaltungswirt Polizei FH 1991 abgeschlossen. Und da haben sich dann verschiedene Verwendungen, so wie es eigentlich normal ist bei der Polizei, also angeschlossen, ganz unterschiedliche heterogene Verwendungen, natürlich Streifendienst, auch teilweise Verkehrsdienst, dann Verwendungen bei der Kriminalpolizei und letztendlich eigentlich die längste Zeit dann die Verwendung an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institut für Ausbildung und Training. Dort war ich von fünf Fachbereichen Leiter vom Fachbereich 1 für die Thematik Streife. Dort ist sehr viel Rechtsinhalte drin, also was darf die Polizei, also Eingriffsrechte, was kann die Polizei sanktionieren, natürlich auch die Psychologie. Und wir haben sämtliche Handlungseinheiten bei der Polizei in diesem sogenannten situativen Handlungstraining im Endeffekt trainiert mit den Auszubildenden, damit sie wohl vorbereitet dann in ihre erste Praxiskontaktphase in die Praktikas gehen können. Insofern habe ich eine vielfältige, breite Erfahrung, zwischenzeitlich 44 Dienstjahre bei der Polizei hinter mir und bin jetzt ganz genau ein Jahr im Ruhestand.
Wahnsinn, 44 Jahre ist schon verrückt. Ja, da gab es ja sicher in diesen 44 Jahren die eine oder andere in Anführungszeichen spannende Begebenheit. Ohne jetzt irgendwelche Dienstgeheimnisse verraten zu wollen, können Sie doch sicher uns da ein bisschen was erzählen.
Ja, da möchte ich natürlich Bezug nehmen auch auf den Bezug zum privaten Sicherheitsgewerbe. Da darf ich mal anführen, dass ich mit der Polizei begonnen habe, mit der Ausbildung zu einer Zeit, da gab es keine private Sicherheit. Da war nur der Staat für die Sicherheit verantwortlich. Und ich habe die Diskussionen, die Pros und die Cons für die Abtretung von Aufgaben in die private Sicherheit sehr gut mitverfolgt und auch mitdiskutiert. Und die war nicht nur bei der Polizei, die war nicht nur initiiert bei den Innenministerien, länderunterschiedlich übrigens, sondern die war auch in der Bevölkerung enthalten. Also darf eine private Organisation Sicherheit übernehmen? Das ist die grundsätzliche Frage gewesen in den 80er Jahren. Das habe ich sehr wohl miterlebt, und man könnte sich heute im Prinzip die Veranstaltungen, im Endeffekt das gesamte Leben ohne private Sicherheit so nicht mehr vorstellen. Es wurde ja sehr, sehr viel abgetreten, was sich aus meiner Sicht sehr gut bewährt hat. Und viele Vorurteile, die damals auch diskutiert wurden über Selbstjustiz, da sind ja Sachen diskutiert worden, die sind so aus meiner Sicht nicht eingetreten, wobei natürlich schon in manchen Bereichen, ich sag mal, schon Spannungen auch entstanden sind und auch immer noch entstehen. Ja.
Ja. Ja, wie gesagt, so ein, zwei interessante Begebenheiten.
Also ich kann mich erinnern an einen Fall, in einer größeren oberschwäbischen Stadt gab es so ein Szenelokal, uns bekannt auch als, ich sag mal, als Konsum und auch kleine Szenekneipe, wo auch Drogen verdealt wurden im kleineren Bereich. Und da gab es natürlich auch Türsteher. Und dieses Objekt war zunächst mal gar nicht Zielobjekt der Kriminalpolizei, sondern der Schutzpolizei vom Streifendienst. Und der Streifendienst hat damals regelmäßig von einem Türsteher, ich weiß sogar den Namen noch, ja, Informationen zu Kunden bekommen, die im Besitz von Drogen sind, ja. Und der Streifendienst damals war auch berechtigt und befugt, diese Kleinstmengen teilweise dann auch zu beschlagnahmen, auch mal Stichprobenkontrollen zu machen. Und der Streifendienst hat da sehr gute Hinweise bekommen von diesem Türsteher. Bis er irgendwann mal, ich war damals bei der Kriminalinspektion, die für Drogendelikte zuständig war, bei der Kriminalpolizei eben und also wo die Handelsdelikte verfolgt hat, bis dieser Türsteher bei uns bei einer Telefonüberwachung mal aufgeschlagen ist. Und dann sind wir aufmerksam worden, dass sein Verhalten gegenüber der Streifendienstpolizei eigentlich nur den Zweck hatte, von sich selber abzulenken. Das heißt, er hat sich einen Schutz erhofft, den er aus meiner Sicht so auch nicht bekommen hat. Aber nachdem er dann bei uns aufgelaufen ist, haben wir natürlich entsprechende Maßnahmen erwirkt und haben gewisse Observationen durchgeführt und er ist dann irgendwann mal bei uns gelandet mit dem üblichen, mit Strafanzeige, mit Inhaftierung und dann also mit U-Haft und dann auch natürlich mit einer entsprechenden Freiheitsstrafe. Und wenn man sowas überlegt, dass natürlich auch schwarze Schafe dort agieren, ja, ist das eine interessante Begebenheit gewesen. Und es hat dann im Endeffekt, ja, die Polizei muss immer kritisch sein und misstrauisch sein. Und das war mir auch. Und die Zusammenarbeit, auch der Informationsaustausch, auch während diesen Ermittlungen zwischen Schutzpolizei, also uniformierter Polizei und Kriminalpolizei, sind sehr gut gelaufen. Und den Einsatz haben wir dann nach einer entsprechenden mehrwöchigen Zeit gut hinter uns gebracht.
Gut, ja, Türsteher, Stichwort Sachkundeprüfung. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass wir uns da im Weingarten bei so einem Bücherworkshop, den ich da leiten durfte, für die Bücher der Sachkundeprüfung kennengelernt haben. Was war denn der Grund, dass Sie jetzt als Polizeibeamter dann hier in diesen Sachkundeprüfungsausschuss da reingegangen sind als Prüfer?
Ja, bei mir war es so, ich war damals tatsächlich in Ravensbrück bei der Kriminalpolizei und ich kannte einen Kollegen bereits, der dort in der Prüfung tätig war und der hat mich einfach mal, weil er mich kannte, angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte. Die IHK Bodensee Oberschwaben ist gerade so wieder an der Suche von neuen Prüfern und dann habe ich mir das erklären lassen, um was es da geht. Das Thema war für mich nicht neu. Ich kannte natürlich auch die Voraussetzungen und auch die rechtlichen Vorgaben, dass es eine sachkundige Prüfung fürs Bewachungsgewerbe gibt, habe mich dann informiert bei ihm, habe dann auch Kontakt aufgenommen zur IHK Bodensee Oberschwaben und nach diesen ersten Gesprächen habe ich gesagt, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ich mache das jetzt tatsächlich seit dem Jahr 2005, bin ich engagiert und das macht mir auch Spaß, das wechselt ein bisschen ab und mit meiner Erfahrung kann ich da, glaube ich, einen guten Beitrag leisten, um gute Bewachungspersonen hier zu rekrutieren.
Ja, definitiv. Der Bereich ist ja dort so ein bisschen ländlich, also jetzt kein Vergleich zum Beispiel zu Großstädten. Wie schätzen Sie denn da die Teilnehmer der Sachkundeprüfung ein, die da sich da so vorstellen?
Also wir sind zwar in der ländlichen Struktur, aber das mittlere Schussental hat trotzdem ein Einzugsgebiet von etwa 100.000 Einwohnern. Und wenn ich so sehe, wer zu uns zu den Prüfungen kommt, dann ist es, ich sage jetzt mal, umfasst es ganz Süddeutschland. Kürzlich hatten wir sogar einen Prüfling aus München, also auch von anderen Bundesländern. Insofern ist das Einzugsgebiet viel größer wie das Einzugsgebiet von der IHK Bodensee Oberschwaben. Und die Teilnehmer sind sehr heterogen, was, ich sage mal, Vorwissen, Vorkenntnisse anbetrifft, was auch Motivation anbetrifft. Also das geht ganz, ganz weit auseinander. Wir haben zum Beispiel in Furtwangen im Schwarzwald eine Fachhochschule, die für Sicherheitstechnik mehr oder weniger einen Fachbereich angemeldet hat. Und da
Mhm.
gibt es einen Dozent, der, ich kenne den nicht, aber das erzählen die Teilnehmer immer, der erwartet von seinen Studenten, dass sie den Sachkundenachweis machen, einfach da mal einen Einblick zu kriegen.
Ja.
Und wenn solche Personen natürlich kommen, die auch die Motivation haben, nebenher ein bisschen was zum Studium zu verdienen, die sind auf dem Wissensstand top, die sind top vorbereitet, weil sie im Lernmodus sind, ja. Die
Ja.
sind eloquent, die können reden, also haben wir meistens sehr gute Erfahrungen. Und wenn so einer nebenher ein bisschen private Sicherheit betreibt, ist das ein Vorteil. Und dann gibt es natürlich auch Personen, die sind motivational nicht so gut vorbereitet, die, das spürt man deutlich, ein Riesengefälle und die es auf gut Glück probieren. Und das geht natürlich nicht. Wir brauchen eine solide Wissensvermittlung für die Prüfung. Ohne das geht es einfach nicht. Manche stürzen sich nur autodidaktisch dran. Manche können das natürlich auch ganz gut. Die Beispiele gibt es. Aber manche brauchen einfach auch den Dialog, die Unterrichtung. Und da sind manche nicht so also fleißig, um sich gut vorzubereiten. Also eine sehr heterogene Teilnehmerschaft. Aber es macht Spaß. Das ist ja auch der Reiz der Sache.
Das ist die Hauptsache, ganz genau. Ja, im Moment ist ja so ein bisschen Diskussion mit dem Sicherheitsgewerbegesetz, was kommen soll, was dann die Bewachungsverordnung, Gewerbeordnung, Paragraph 40a ablösen soll. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht, polizeilicher Sicht, was müsste sich da im Bereich private Sicherheit ändern? Was könnte man da so tun?
Also Stichwort, ich halte mich jetzt generell aus dieser organisatorischen Sache raus. Also was für mich entscheidend ist, dass es eine gewisse Qualitätssicherung gibt vom Personal im Bewachungsgewerbe. Und die müsste man unterschiedlich ausgestalten. Da ist einmal der Betrieb gefordert. Also die Sicherheitsunternehmen können ja intern auch gewisse qualitätssichernde Fortbildungen, Maßnahmen durchführen. Klar, kostet Zeit, kostet Geld, ist mir auch klar. Aber man kann dort einen Erfahrungsaustausch machen über gewisse Situationen, die es in jedem Betrieb gibt. Ja. Die dürften nicht nur in der Kleingruppe besprochen werden, sie dürften im Prinzip kollektiv in diesem Einsatzgebiet besprochen werden von den Personen. Und da kann man durchaus externe Trainer hinzuziehen. Da kann man auch durchaus sogenannte kleine Handlungstrainings machen. Das heißt, eine problembelastete Situation, die kann man vorbereiten und dann durch die Personen selber mal, ich sage jetzt mal, entsprechend vorleben lassen und dann sollen mal zwei Sicherheitsmitarbeiter mal die Situation lösen. Das heißt also eine vorbereitende Phase, dann diese Handlungstrainingseinheit und die wird nachher besprochen. Mit so einer Halbtagesveranstaltung kann man sehr viel erreichen. Da wären die Betriebe gefordert. Das wäre mal ein Punkt. Der andere Punkt wäre aus meiner Sicht, dass man auch, ich sage jetzt mal, wenn es Problembelastungen gibt, wenn es irgendwo vielleicht auch Vorbehalte oder Spannungen gibt, dass man von mir aus auch die Auftraggeber oder auch gegebenenfalls mit der Polizei in Kontakt tritt und dort mal sogenannte so Fortbildungseinheiten macht. Das muss nicht groß sein oder nur mal Gespräche führt, was können wir anders und besser machen.
Ja.
Und man muss immer dranbleiben und aus meiner Sicht wäre das eigentlich eine zielführende Idee, einfach initiiert von den Betrieben aus, ja, eigenständig Qualitätssicherung und so Trainingsarbeit zu leisten.
Ja. Jetzt steht ja in der Debatte, dass das Sprachniveau noch abgesenkt werden soll, also dass die Sicherheitsmitarbeiter noch weniger Deutsch können müssen. Also ich persönlich halte es für sehr unglücklich, insbesondere zum Beispiel, wenn jetzt ein Sicherheitsmitarbeiter nachts um 3 Polizei, Feuerwehr etc. verständigen müsste und kann gar nicht ausdrücken, was er sagen möchte. Wie sehen Sie das?
Also zunächst mal gleich vorab, die Rechtssituation, die Amtssprache in Deutschland ist Deutsch. Das ist mal der Einstieg. Und zum anderen ist es ja immer so, wenn es keine Konflikte gibt, gibt es keine Probleme. Das heißt, der Sicherheitsmitarbeiter, der nicht sprechen muss, der nichts regeln muss, der muss nicht sprechen und da gibt es keine Probleme. Aber sobald es Konflikte gibt, ist die erste Stufe die kommunikative Deeskalation. Und wenn hier eine Sprachbarriere da ist, geht es gar nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt, er sollte sich verständlich ausdrücken können, sollte auch die Klaviatur der kommunikativen Deeskalation beherrschen. Also er muss vom empathischen Redestil auch zum direktiver wechseln können. Das heißt, es ist ein bisschen mehr wie nur Deutsch verstehen, aus meiner Sicht.
Ja.
Und es ist jetzt schon ein Manko. Ich hatte selber schon bei einigen Prüflingen Situationen, wo der Prüfling unsere in sehr gutem Deutsch vorgestellten Fragen nicht verstanden hat. Und wenn wir schon so weit sind, wie soll ich ein Prüfungswissen abfragen, wenn der uns nicht versteht oder wenn er sich nicht mitteilen kann? Allein schon aus diesem Grund bin ich absolut dagegen, hier das Niveau abzusenken. Das ist im Endeffekt ist das der Einstieg dann in eine Sicherheitsarbeit, die nicht professionell ist. Wir müssen Sicherheitsmitarbeiter haben, nochmals, die kommunikative Deeskalation, und da gehört ein sehr gutes Deutsch dazu, komplett verstehen. Klare Meinung.
Definitiv. Ja, Sie sind ja als Referent bei der vierten Nürnberger Sicherheitskonferenz am 18. Januar 2023 mit dabei. Da geht es um das Thema Spannungsfeld, private und hoheitliche Aufgaben. Was erwartet denn Zuhörer denn da von Ihnen?
Also ich habe den Vortrag natürlich so angelegt, dass ich auch die Hinführung zum privaten Sicherheitsgewerbe mal darstellen will. Wie ist die Sache entstanden? Wie geht es ins private Sicherheitsgewerbe? Auch die damaligen Diskussionen über Pros und Cons. Und das ist mal der Einstieg. Und ich möchte auch so ein bisschen Bezug nehmen auf die Rechte der Polizei. Was darf die Polizei? Das ist vielen auch nicht bekannt, ja. Einschreitschwellen, also die Voraussetzungen für Einschreitsituationen. Die Polizei darf nicht einfach als Beispiel nur die Personalien feststellen. Wenn die Polizei von einer Person die Personalien feststellen will, dann braucht sie dafür klar vorliegende Tatbestandsvoraussetzungen, ob die im Gefahrenabwehrrecht liegen, also sprich im Polizeirecht oder im strafprozessualen Ordnungswidrigkeitenrecht, ist mal dahingestellt. Aber wir dürfen nicht einfach nur die Personalien feststellen, wir brauchen Voraussetzungen. Und ich möchte auch abheben auf die eingriffsrechtlichen Möglichkeiten vom privaten Sicherheitsgewerbe, nämlich genau dort gibt es dann Spannungsverhältnisse, weil teilweise vom Mitarbeiter und vom privaten Sicherheitsgewerbe teilweise Kompetenzen überschritten werden, wo Sachen gemacht werden, die rechtlich nicht zulässig sind. Und dann, wenn es dann schief geht, dann kommt die Polizei und muss das regeln. Ja. Das ist halt das Problem dann insgesamt. Dann ist ein Thema gegebenenfalls, dass manche vom privaten Sicherheitsgewerbe mit ihr zur Verfügung gestellten Autorität nicht neutral und unparteilich umgehen können. Ja, das ist auch ein Problembereich, der dann eigentlich konfliktfordernd ist und dann eigentlich die Sache im Endeffekt erst entstehen lässt. Also in diesem Bereich, und da möchte ich einen Ausblick geben, eben auch auf die Thematik, die Sie vorhin an gesprochen haben, wie kann man die Arbeit vom privaten Sicherheitsgewerbe in den jeweiligen Unternehmen verbessern? Und natürlich stehe ich dann auch für gewisse Fragen zur Verfügung.
Das klingt doch hervorragend und ich freue mich schon sehr drauf. Herr Lutz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und ja, dann sehen wir uns im Januar bei der Sicherheitskonferenz.
Genau, ich freue mich auf die Veranstaltung und wünsche dorthin noch eine gute Vorbereitung, Herr Zitzmann.
Vielen Dank. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Zitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.